Und ich lasse mich auf den Menschen ein. Und damit meine ich jeden Menschen. Also ob das jetzt der Mitarbeiter ist, ob das...
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Vitamin-Empathie-Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilkner und wenn ich nicht gerade mit dir hier im Podcast unterwegs bin, dann bin ich Führungskräfteentwicklerin mit dem Schwerpunkt Empathie und darum dreht sich hier natürlich auch alles um Empathie, emotionale Intelligenz und auch deine emotionale Resilienz. Denn je stärker du dich innerlich fühlst, umso besser kannst du performen. Auch wenn das noch nicht immer alle verstanden haben, doch genau das ist ja unter anderem hier die Mission, die wir hier vorantreiben. Und die heutige Folge kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, denn zum einen ist natürlich die Frage sowieso super interessant, wie kommst du an neue Mitarbeitende? Die Antwort heute könnte dich eventuell etwas überraschen. Und außerdem sprechen wir heute über das Thema Vision. Du wirst merken, Matthias, Leidenschaft wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle direkt auf dich überspringen. Und darum versuch einfach mal, seine Worte auf deine eigene berufliche und oder private Situation zu übertragen. Denn dann nimmst du dir natürlich hier das meiste mit aus dem Podcast. Und bevor wir gleich ins Interview reinstarten, noch kurz zum heutigen Interviewgast, denn das wird dich sicherlich interessieren. Matthias Heißner ist unter anderem Gründer und Inhaber von mietercheck.de, ist selber Investor, immer auf der Suche nach spannenden Startups und privat ein ganz, ganz großer Abenteurer. Kitesurfen, Hubschrauber fliegen, Handstand machen, was auch immer du dir vorstellen kannst, er ist direkt ganz vorne mit dabei. Auch dazu kommt später nochmal in der Folge mehr. Und außerdem ist er ganz stolzer Papa von zwei Jungs. So, jetzt aber los.
Das Wichtigste im Unternehmen und das am Ende auch in der Führung, es ist die Frage, was für eine Vision haben wir denn? Also wo wollen wir denn mit dem Baby, wenn wir es jetzt in der Startup-Szene sehen, wo soll denn das Baby hin? Welchen Platz soll dieses Baby bekommen? Und wenn dieses Bild klar ist für alle Beteiligten im Team, dann ist eigentlich auch schon die Marschrichtung ziemlich klar. Und dann kommt aber schon dieses Thema eben der Prozesse, die du gerade angesprochen hast, wo wir dann schon feststellen, auch hier muss im Weg klar sein, das ist das Gesamtziel, das ist das große Ziel. Und ja, ich will es mal Zuständigkeiten. Dann eben zu sagen, komm, und in dem ganzen Baby, in dem ganzen Geburtsprozess oder auch Pubertätsprozess, den so ein Startup ja irgendwann mal geht, bevor es richtig groß ist, ist es dann schon, welche Abteilungen habe ich? Und das will ich jetzt gar nicht in klassischen hierarchischen Abteilungsbildern, sondern so... Welchen Teil dieses Gesamtbildes in diesem Baby sollst du denn als Einzelner erfüllen? Was ist deine Teilaufgabe? Der eine soll eben stillen, der nächste soll die Windeln wechseln, und der nächste soll für Nachschub sorgen und der nächste soll schöne Fotos machen und so weiter.
Lass uns nochmal kurz auf diesen Punkt schauen, der Vision. Was für eine Vision haben wir? Damit bist du ja eben eingestiegen. Vielen fällt das ja gar nicht so leicht. Du bist ja so ein kreativer, Abenteurer, lustiger. Du siehst viel, du kommst viel rum. Was hast du für einen Tipp für Menschen, wie, oder Geschäftsführende eben auch, oder Führungskräfte, selbst Mitarbeitende? Wie kann ich denn für mich selber so eine Vision entwickeln? Wie funktioniert das denn?
Ich glaube, der erste Punkt ist einfach, dass ich für mich mal selber klar mache, was will ich denn eigentlich? Also eine Vision entsteht immer erstmal aus mir als Unternehmer am Ende. Was ist denn so mein Traum? Was möchte ich denn vielleicht auch in der Welt hinterlassen? Was möchte ich in einem bestimmten Markt hinterlassen? Also bei mir beispielsweise ist es eben, meine Leidenschaft ist die Vermietung. Meine Leidenschaft ist alles, was rund um die vermietete Immobilie ist. Das ist es schon seit über, oh Gott, bin ich alt, 34 Jahren. Also seit ich 19 bin, also irgendwann mal Bankkaufmann gelernt. Und in der Bank war sofort, ich habe gespürt, das Einzige, was mich in der Bank interessiert, ist die Immobilie. Und dann habe ich die Immobilie näher angeschaut und dann habe ich gemerkt, der Eigennutzer, der da sein Häuschen und der da überlegt, wie er sein Sofa reinstellt und seinen Schlafzimmerschrank, ob der da reinpasst, das hat mich gelangweilt. Mich haben Investoren interessiert. Und so habe ich einfach immer mehr gespürt, wow, das finde ich spannend. Da ist ein Investor, der hat sich jetzt ein 100-Familienhaus gekauft. Warum macht der das? Woher hat er die Kohle? Wie macht er die Finanzierung? Wie viel Mieten kriegt denn der? Wann ist das Ding bezahlt? Und solche Dinge, da habe ich gespürt, da ist eine Leidenschaft, da brennt was in mir. Und so habe ich mich immer mehr meinen Lebensvisionen genähert, indem ich einfach gespürt habe, In der Ecke ist eine Leidenschaft und in der Ecke weiter links ist keine Leidenschaft. Und so ging es immer weiter voran, bis dann irgendwann auch so ein Bild da ist. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass ich dann aus mir rausgehe. Ich spüre meine Leidenschaft für die vermietete Immobilie. So. Und dann geht es um die Frage, und welche Menschen könnte ich denn damit glücklich machen? Und da gibt es ja ganz vielschichtige Möglichkeiten. Aber dann den Blick wirklich auf den Gegenüber zu lenken, weil das eine ist, dass ich für mich mit Immobilieninvestments Geld verdienen kann. Okay, ist nice to have und ist wirklich schön und wir wollen Geld, wir brauchen Geld und alles gut. Aber wenn ich bei anderen Menschen was hinterlassen kann, dann macht es viel mehr Spaß und dann kann ich der Welt wirklich was hinterlassen. Und dann zu fragen, wo ist denn da draußen ein Problem, das ich außergewöhnlich gut lösen kann, weil ich dafür eine Leidenschaft habe. Und wenn ich die beiden Dinge zusammenfüge, dann muss da unweigerlich eine Vision entstehen.
Ich weiß nicht, wer jetzt nicht angesteckt sein sollte, ja, von dir. Das ist so schön. Und da, das ist ja wirklich, könnte man genau über dieses Thema Ewigkeiten auch mit dir sprechen, weil du sprudelst daraus, du lebst das auch selber so sehr, wohingegen viele Menschen tatsächlich diesen Zugang gar nicht so sehr für sich haben, weil sie den schon seit Jahrzehnten mit irgendwelchen anderen Sachen zugegraben haben. Erlebst du das für dich, dass du merkst, hey, es gibt Menschen, die wissen gar nicht, was ihre Leidenschaft ist, und was sagst du denen dann?
Also tatsächlich, Rebecca, ja. Und also mich macht es manchmal wirklich traurig, weil ich das natürlich sehr oft da draußen erlebe, im Freundeskreis, im familiären Umfeld, bei Mitarbeitern und, und. Und ich animiere dann einfach, Mensch, fragt euch einfach nach eurem Optimalzustand. Also ich übertrage es jetzt mal einfach, damit die Zuhörer mich auch vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Ich hatte mit knapp 20 einen schweren Skiunfall und meine rechte Körperhälfte, meine rechte Schulter, mein Arm, meine Finger waren komplett gelähmt, war alles zerstört, war alles kaputt. Und ich weiß nicht, wie viele Ärzte mir gesagt haben, dieser Arm wird für immer gelähmt bleiben und den wirst du nie mehr bewegen können. Und ich habe nur die Frage nach dem Optimalzustand. Und ich habe gesagt, bin jetzt nicht sehr gottgläubig. Und dennoch war der Satz da, der liebe Gott hat mir einen perfekten Körper geschenkt. Der hat mir eine perfekte rechte Schulter geschenkt, eine gesunde rechte Hand. Und ich möchte wieder den Optimalzustand. Und so habe ich alles dafür getan. Es waren damals 27 Ärzte. Also ich habe die dann alle
Wow.
aufgelistet, die alle gesagt haben, es ist schön heißen, aber der Arm wird sich nie wieder bewegen. Und jetzt ist die Kamera aus, aber jeder würde sehen, ich habe zwei gesunde Arme, die ich
Ja.
bewege. Meine Leidenschaft ist der Handstand. Und der Handstand war genau das Symbol. Ich habe den Ärzten damals versprochen, es wird der Tag kommen, da werde ich mit diesem Arm einen Handstand machen. Und das war für mich der Optimalzustand. Ich habe gesagt, eine perfekte Schulter, ein perfekter Arm, der kann einen Handstand. Das war mein Bild damals. Und dieses Bild war meine Vision, die mich angetrieben hat. Ich wollte wieder in den Handstand. Ich wollte es schaffen. Und so habe ich mir diesen Wunsch erfüllt. Und deswegen kann ich immer nur animieren, sucht euren Optimalzustand. Und der kann in ganz vielen Dingen sein. Der kann eben in der Unternehmensvision gefunden werden. Der kann in der Gesundheit gefunden werden. Der kann in Geld gefunden werden. Der kann in Beziehung gefunden werden. Der kann in Arbeitsplatz. Fragt euch doch mal als Angestellte, wer ist euer perfekter Chef? Fragt euch als Führungskraft, wer sind eure perfekten Mitarbeiter? Was wäre der Optimalzustand? Und diese Frage, ich suche immer nur den Optimalzustand. Und jetzt kommt das Entscheidende. Also, ich sag mal, viele Menschen haben ja da so eine Leidens- und Opfermentalität und so,
Ja.
ja, aber man kriegt doch nicht immer, man muss doch auch Kompromisse schließen. Ja, das tue ich auch in meinem Leben, gar keine Frage. Und dennoch, bei jedem Kompromiss habe ich zuerst die Frage gestellt, was ist mein Optimalzustand? Und dann kann ich entscheiden. Ja, der Optimalzustand wäre jetzt der, aber weil meine Mama jetzt folgendes Thema sich gern von mir wünschen würde, dann gehe ich dafür diesen Kompromiss ein. Aber die Frage ist davor immer, was ist mein Optimalzustand? Und so finde ich meine Leidenschaft von ganz allein. Was wäre jetzt mein Optimalzustand? Und den strebe ich an.
Ja, vielen Dank. Also Wahnsinn auch, dass du für dich halt gesagt hast, naja, egal, ich glaube, es waren 27, ne, Ärzte, was die jetzt gesagt haben, ich gehe da meinen eigenen Weg und ich habe meine Vision, ja, siehst ja dann diesen Handstand auch vor Augen und dass du es dann auch geschafft hast. Und weißt du, was ich gedacht habe auch in dem Moment, als du darüber gesprochen hast, war so, jemand sieht dein Bild und denkt, okay, es ist halt einfach ein Handstand. Und für dich bedeutet es so viel mehr. Und wie oft im Leben, gerade auch in Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende, wie oft denkt man sich einfach, ja, okay, hat er das oder das gemacht? Mal zu verstehen, warum Menschen das machen, was sie antreibt, warum sie so reagieren, warum sie rechts, warum sie links rumgehen, warum sie Sachen vielleicht nicht verstehen, ist einfach so wichtig. Und ich finde, dieses Bild mit dem Handstand, könnt ihr euch jetzt gerne einfach mal alle stellvertretend dafür mitnehmen, dass dieser Handstand einfach auch diese Neugierde euch mitgeben kann oder uns allen im Endeffekt auch, was ist noch möglich? Ne? Das ist ja auch das, was du halt mit diesem Optimalzustand sagst. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ja, ich animiere dann auch meine Mitarbeitenden, übertrage das mal auch auf Job und so weiter. Wie konkret gehst du denn mit Mitarbeitenden um, wo du selber merkst, na, da ist Energy ein bisschen low und irgendwie eine Leidenschaft, ist auch noch ein bisschen verborgen. Wie holst du das raus? Und da kann ja auch sein, weil ich weiß, einige, die auch zuhören, haben dann eher die Ängste, oh Gott, wenn wir uns daran trauen, dann kündigen die mir nachher noch.
Ja, also tatsächlich, da bin ich sowas von entspannt. Warum? Weil ich einfach, also so dieser klassische Satz aus irgendwelchen Mindset-Seminaren, ich vertraue dem Fluss des Lebens. Und ich sage immer, ja, und ich tue es. Viele reden davon und ich tue es einfach. Ich vertraue einfach dem, was da passiert. Und ich lasse mich auf den Menschen ein. Und damit meine ich jeden Menschen. Also ob das jetzt der Mitarbeiter ist, ob das ein Banker ist, ob das ein Mensch auf der Straße ist. Ich vertraue genau dem, dass jetzt im Moment genau das so sein soll, wie es ist. Und die Leidenschaft ist doch genau diese. Ich möchte Menschen anregen, in ihrem Leben erfolgreicher zu werden. Und wenn der dann in meinem Gespräch die Leidenschaft erkennt, hey, danke, Matthias, dass du meine Leidenschaft geweckt hast, aber ich möchte lieber Surflehrer in der Karibik werden, dann sage ich, Glückwunsch, steig ins Flugzeug und voll Gas,
Ich
gib Gas und
investiere in dich, wir machen
so.
da ein Business auf.
So. Und das ist, glaube ich, doch das Entscheidende. Die Dinge fügen sich von ganz alleine. Und ich glaube, wenn wir alle erstmal auf unser Herz hören, und so komme ich wieder zurück zu meinem Optimalzustand. Zuallererst, auch das sage ich so ganz egoistisch. Da sagen viele, was kannst du so nicht sagen? Doch, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin erstmal ich. Also gucke ich erstmal nach meinem Herzen, dass mein Herz am Brennen, am Glühen, am Begeistern ist, am Strahlen, am Wow. Da ist ein Riesenfeuer der Leidenschaft da, weil dann bin ich gut drauf. Und mit dieser Energie, also ich bringe da auch gern so das Bild immer wieder, ich sage, stellt euch vor, ich bin mit meinen beiden Jungs, ich habe zwei Söhne auf der Titanic und das Scheißschiff ist am Untergehen. Also wenn ich doch vorher schon im Depri-Modus bin, völlig kaputt, völlig schwach, ohne jede Energie, und jetzt geht dieses blöde Ding da unter. Dann werde ich niemandem helfen können. Aber wenn ich mit maximaler Leidenschaft und Freude auf dieser Welt springe und unterwegs bin, dann geht die Kiste unter und ich habe noch zwei Arme frei und kann meine Jungs wieder hochziehen. Und deswegen, als allererstes muss ich doch erstmal nach meinem Herzen schauen. So, und mit dieser Leidenschaft versuche ich einfach andere Menschen anzuzünden und frag dann einfach, hey, hast du Bock, an der Vision mitzumachen? Und jetzt kommt schon das Zweite, ich gehe sofort von Anfang an, oder erzähl mal, wie du die Vision überhaupt wahrnimmst. Hast du vielleicht ein anderes Bild für die Vision? Wie würdest du die Vision noch verfeinern, größer machen, kleiner machen, bisschen rechts, bisschen links? Was hast du für Impulse? Was spürst du dabei? Worauf hättest du Lust? Und daraus entsteht ein gemeinsames Bild von ganz allein. Und das Bild wird immer ein besseres.
Wir brauchen mehr von dir, Matthias. Unbedingt. Und wir sind uns mal mit auf die Reise. Was ist die Vision hinter mietercheck.de für dich?
Ja, es ist ganz einfach. Also dieser Mietercheck ist eine in einfacher Form eine Bonitätsprüfung für Vermieter zum Schutz vor Mietnomaden. Und Jeder kennt die Schufa als eine große Auskunftei, die auch immer wieder irgendwie nicht sonderlich gut im Gerede ist. Und der Mietercheck ist entstanden in einer Zeit, als der private Vermieter noch gar keine Chance hatte, eine Bonität selber zu prüfen. Da war das nur großen Wohnungsunternehmen vorbehalten. Und ich habe damals immer gesagt, Lieschen Müller, das war immer so mein, heute wird man Persona sagen, das war meine Zielperson. Ich habe gesagt, Lieschen Müller hat sich während ihrer Arbeitsjahre 2 oder 3 Wohnungen abgespart, mit deren Mieteinnahme sie ihren Lebensabend finanzieren will. Und jetzt kann es doch nicht sein, dass Lieschen Müller dann mit 65 auf 2 oder 3 Mietnomaden stößt, die Mieteinnahmen fallen aus und sie kann sich ihren Lebensabend nicht so finanzieren, wie er träumt. Und deswegen ist die Idee des Mietechecks damals entstanden, dass wir Lieschen Müller helfen wollten, dass eben Lieschen Müller nicht auf Mietnomaden reinfällt. Und so haben wir die erste private Auskunftei für Vermieter zum Schutz vor Mietnomaden gegründet und haben damit wirklich gegen die Schufa das erste private Unternehmen gegründet. Und heute ist es so, dass ja, also jede 20. Vermietung in Deutschland, und wir haben 2,2 Millionen Vermietungen jedes Jahr in Deutschland, jede 20. Vermietung wird über unseren Mietercheck und unsere Bonitätsprodukte geprüft. Ja, mittlerweile sind es über 4.500 Immobilienmakler, die unsere Softwarelösung zur Bonitätsprüfung nutzen. Und ja, auch große Immobilienportale sind mit uns im Austausch. Und ja, wir gehen dem großen, ja, König der Branche, der großen Schufa entgegen und viele sind dankbar. Endlich gibt es da einen, der mit einem Vermieterherz uns Vermietern, nämlich uns Lieschen Müllers, dabei hilft. Und das ist die Vision.
Und als du das Ganze aufgebaut hast, wahrscheinlich war es ja erstmal in deinem Kopf, dann kommt zu Papier, dann kommen die ersten Menschen mit dazu. Was waren so, jetzt rein auf die Unternehmensführung bezogen, Herausforderungen, vor denen du standest?
Also du hast gerade zu Beginn gesagt, so und dann hast du das wahrscheinlich erstmal durchdacht und dann Konzept und geschrieben und sonst was. Und jetzt kommt schon der Unterschied. Nee, genau das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich habe sofort gespürt, wir brauchen in Deutschland so etwas, damit wir Lieschen Müller helfen. Wie ist es entstanden? Es war ein einziger Tag. Da ist Folgendes passiert. Da kamen 3 Mitarbeiter von einer Zwangsräumung zurück. Eine unserer Wohnungen wurde zwangsgeräumt und die erzählten uns, hatten eine hübsche blonde Mieterin, Golf Cabrio vor der Tür, alles toll. Sie hatte aber zu dem Zeitpunkt schon über 10.000 Euro Mietschulden bei uns. Wir hatten den Gerichtsbeschluss, dass diese Wohnung geräumt wird mit Gerichtsvollzieher und Spedition. Unsere Mitarbeiter fuhren hin. Der Gerichtsvollzieher hat die Tür aufgeknackt. Das junge Mädel steht in der Tür, hebt nur einen Zettel ins Gesicht und sagt, hier ist meine neue Adresse, bitte bringen Sie mein ganzes Zeug hin. Und jetzt Originalton, meine Mitarbeiter kamen zurück, heißen, das kann doch nicht sein, dass wir dem jungen Mädel die Unterhosen in den Karton packen mussten, in die neue Wohnung bringen. Warum müssen wir privaten Vermieter in Deutschland uns so, sorry, verarschen lassen? Und dieses hat in mir nachgewirkt. Und ich bin einfach abends nach Hause gefahren und sage, stimmt. Und der Satz kam noch dazu, der eine Mitarbeiter sagte, und wissen Sie was noch? Bei einer Bank, wenn ich 5 € Kredit will, muss ich 27 Mal die Schufa unterschreiben. Und wir Vermieter müssen jedem Idioten unsere tollen Wohnungen geben. Das kann nicht sein. So, und jetzt kommt eins. Du hast jetzt gesagt, jetzt ging es in die Konzeption. Nein, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin eine Woche später nach Stuttgart ins Innenministerium zum Landesdatenschutzbeauftragten. Ich habe mir dort einfach einen Termin geben lassen. Und ich habe dem gesagt, ich habe eine so spannende Idee, die muss ich mit Ihnen besprechen. Und er hat mir den Termin gegeben. Er saß im Raum, da sitzen 3 Staatssekretäre. Ich habe die Idee geschildert. Ich hatte eine Viertelstunde Sprechzeit. Und dann sagt er zu mir, Herr Eisner, als Datenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg muss ich sagen, Sie sind vollkommen verrückt. Datenschutzrechtlich höchst bedenklich. Aber als privater Vermieter, der gerade einen Mietnomaden in einer Wohnung hat, Ihre Idee ist genial. Warten Sie ab, Sie bekommen Post von mir und ich sage Ihnen, unter welchen Voraussetzungen ich dieses Konzept genehmige. Und so ist mietercheck.de entstanden. Und auch dazu will ich animieren. Dieses endlose prozessuale Strukturieren, Grobkonzepte entwerfen, endlose Marktforschungen machen. Ganz bös gesagt, Bullshit, Zeitverschwendung, Energieverschwendung, Wichtigtuerei. Ich packe die Dinge einfach an und tu sie und probiere sie und mach sie und finde dabei den Weg.
Und jetzt hast
Also
du ja,
manchmal
also
einfach
darfst du sagen.
machen, manchmal einfach machen. Ich glaube, das ist viel wichtiger als immer nur alles durchdenken. Durchdenken tut der Verstand. Ich habe gefühlt vom Herzen.
Und wie ist es danach weitergegangen? Also es ist ja total cool, direkt ab Sekunde 1 den ersten Verbündeten, der dann noch der Landesdatenschutzbeauftragte ist. Wie ging es weiter?
Wir bekamen unsere Genehmigung. Wir haben eine Datenbank gebaut. Wir haben uns Daten zugekauft, also Negativdaten aus verschiedensten Auskunfteien und haben dieses Produkt an den Start gebracht. Das war innerhalb von 2,5 Monaten circa erledigt. Von dem Tag, den ich da hatte mit unserer hübschen blonden Mietnomadin. So, dann war dieses Baby am Start und dann haben wir, und kein Scherz, damals noch per Fax eine DPA-Meldung rausgegeben. Also wir laienhafte Texter, also heute hätten wir ja da Content Manager und ganz wichtige und überhaupt. So, damals haben wir selber ein bisschen was zusammengeschrieben zu unserer Existenzgründung. Und es hat keine Woche gedauert, bis am Sonntag in der Welt am Sonntag eine Dreiviertelseite über das Thema Mietnomaden und unsere Existenzgründung berichtet wurde. Und von da an kamen Anfragen aus ganz Deutschland. Ich bin damals in nahezu allen Fernsehformaten gewesen zu diesem Thema. Also ich war in Stern TV, in Focus TV, in Frontal, in Akte, im Frühstücksfernsehen mit Sky Dumont. Ich weiß nicht, was ich alles erlebt habe, in über 40 Radiosendungen. Und wir haben dann eben auch 2006 war das, den Startup-Preis vom Sparkassenverband ZDF und McKinsey gewonnen als beste Existenzgründung des Jahres. Und so kam eine Pressemeldung nach der anderen. Und so kamen die Kunden zu uns und sagen, hey, Moment mal, ich bin auch so eine Lieschen Müller und ich brauche Hilfe von euch. Und so
Ja.
ist das Ganze entstanden.
Problem erkannt und natürlich waren dann direkt alle. Ich habe ja selber ganz, ich komme ja eigentlich aus der Immobilienwirtschaft, der Immobilienkauffrau gelernt und habe dann noch während meiner Ausbildung im letzten halben Jahr und auch noch 2 Jahre danach Eigentumswohnungen verwaltet und habe dann natürlich auch einiges Spannendes mitbekommen. Und kein Wunder, ich war ja auch mal eine Zeit lang auch Immobilienmaklerin tatsächlich. Und das ist ja genau das, was die Menschen brauchen. Und ihr seid ja schon, ich meine, 2017 hast du ja dann auch schon weitere Niederlassungen in ganz Deutschland ja dann auch schon implementieren können. Was bedeutet das denn für dich in der Teamführung? So, jetzt bist du ja jemand, das ist ja kein Standard, du bist ja super energetisch, du reißt die Leute mit, bist begeisternd, ja, also es sprudelt alles aus dir raus und es steckt an. Wie kriegst du denn neue Mitarbeiter?
Tja, ist auch relativ einfach zu sagen. Das ist aber ein Prozess, glaube ich, den jeder Mensch und jeder Unternehmer und jede Führungskraft einfach im Laufe des Lebens sich auch darauf einlassen soll. Also nie zu sagen, es gibt einen Weg, es gibt eine Herangehensweise, sondern sich immer wieder selber hinterfragen, immer wieder selber, und da komme ich wieder, zum Optimalzustand finden. Was ist denn das, was ich eigentlich will? Und jetzt einfach als Beispiel. Ich hatte zwischendurch ein paar Jahre, jetzt gerade als wir unsere Startups ja am Hochskalieren waren, dann auch weitere Portale daneben gebaut haben, Vermieterwelt, Maklerwelt. Also wir haben verschiedene Erweiterungen dann rund um dieses Vermietungsgeschäft gebaut. Und dann kamen zum Beispiel, jetzt mit Verlaub, ich will da jetzt vorsichtig sein, aber kamen ein paar Menschen ins Team, die gesagt haben, für diese Skalierung, wenn du das jetzt wirklich aufs Next Level bringen musst, dann brauchst du so ein paar strategische Startup-Experten und dann brauchst du echte Skalierungsprofis und Software-as-a-Service-Profis und. Und dann haben wir ein paar, ich sage das jetzt ganz frech, aber ich hoffe, das versteht jeder mit einem gewissen Humor drin, haben wir uns so ein paar Studierte reingeholt. Mit allem Respekt, bitte, einfach schmunzeln dabei. Und ich sage heute, ich bin froh, dass ich sie alle wieder weg habe und jetzt habe ich wieder Menschen. Und ich glaube, das macht genau den Punkt aus, dass ich für mich gespürt habe, ich brauche Menschen, die dieses Herz, das ich dafür habe, ich will Lieschen Müller helfen, ich will Lieschen Müller glücklich machen. Und ich brauche Menschen um mich rum, die vielleicht nicht immer fachlich die allerbesten sind, sondern ich brauche welche, die genau dieses Herz am rechten Fleck haben und die sagen so, Matthias, lass uns gemeinsam für Lieschen Müller ein Traumergebnis produzieren. Da habe ich Bock drauf. Ich will auch Lieschen Müller helfen. Ich verstehe das, was Lieschen Müller da draußen fühlt. Und lass es uns so bauen. Und das war bei mir eben die Erkenntnis, dass ich Menschen um mich herum brauche, die dieses Herz am rechten Fleck haben. Und dann lasst uns miteinander Spaß haben. Und so ist es. Wir skalieren mit Spaß, weil die Menschen miteinander Spaß haben. Und ich weiß heute in meinem Team, ich weiß, alle HR-Profis, die da jetzt zuhören, sagen, es geht ja gar nicht und in der heutigen Zeit. Und ich sage, doch, es geht. Meine Mitarbeiter weiß ich ganz genau, wenn ich nachts um 3 anrufe und sage, hey, schau her, ich habe da ein Thema, ich brauche Hilfe, dann weiß ich, dass die nachts um 3 dastehen und sagen, Matthias, wo geht's hin? Ich bin da. Und genau dieses Empfinden, das heißt nicht, dass ich das jeden Tag verlange und, aber das sind Menschen, die Lust drauf haben, die mit mir gemeinsam und für unsere Kunden gemeinsam einen Weg gehen wollen. Und solche Menschen ziehe ich an. Und dann entsteht der Rest von ganz allein.
Und für all diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, in so einem Moment zum Beispiel ist es echt wichtig, fühlt mal in euch rein, ja, oder guck einfach mal, was macht das mit dir, das zu hören, was Matthias jetzt gerade sagt und vor allem in der Art, wie er es rüberbringt. Ja, weil du kannst ja auch genau anders sagen, ja, man muss immer auf sein Herz hören und am besten hat man auch viel Spaß. Ja, oder du sagst halt, ey, es ist total toll, wir wollen alle Lieschen Müller helfen und genau die Menschen brauchen wir auch. Und das ist so diese Energie, die du da halt mit reingibst, das ist ja kein Wunder, dass die so sehr zurückkommt, weil das steckt sich dann ja auch gegenseitig an. Und dann, klar, ist dann halt Spaß groß geschrieben. Also vielen Dank, dass du uns hier so tolle, spannende Einblicke auch tatsächlich mitgibst. Du bist auf vielen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs, egal ob beruflich oder privat. Was hast du für einen Produktivitätshack für alle, die hier mit am Start sind?
Also, tatsächlich ist es einfach so, dass ich mein Leben ziemlich klar strukturiert habe. Also ich glaube, auch das wäre ein Thema, wo wir allein im Podcast reden könnten. Also ich habe zwei Trello-Boards angelegt für mich. Das eine ist mein Lebensboard, in dem ich alle meine Lebenshüte, die Dinge, die mich im Leben wirklich umtreiben, und da gehört natürlich Lieschen Müller und der Mietercheck und die Vermieterwelt dazu, da gehören meine Immobilieninvestments dazu, da gehören meine Jungs dazu, da gehört mein Kitesurfen, Buggykiten, also meine ganzen Sportaktivitäten dazu, da gehört meine Handstandakrobatik dazu, da gehört mein Zirkus, meine Leidenschaft für Zirkus dazu. Also es sind alles meine Lebensthemen, die ich da strukturiert habe und einfach sehr klar habe. Und jeden Tag verbringe ich, ich würde mal sagen, mindestens eine halbe Stunde, eher eine Stunde in meinem persönlichen Trello-Board, um zu schauen, wo stehe ich denn da gerade mit meinen ganz persönlichen Lebensdingen? Bin ich da gerade auf dem richtigen Weg? Wo würde ich gerne gegensteuern? So, also deswegen auch da deutlich zu machen, ich bin mit mir als Mensch ziemlich klar. Und das wird ja immer wieder im Business so, dieses, du musst trennen, privat und Geschäft. Ja, okay, ich habe tatsächlich zwei Trello-Boards getrennt voneinander. Aber im Kern ist es einfach, dass ich als Mensch mit mir klar bin. Und dann bin ich auch als Führungskraft mit mir klar. Und Rebecca, so wie ich jetzt mit dir rede, so rede ich mit meinen Mitarbeitern, so rede ich mit meinen Söhnen, so rede ich mit meinen Freunden, weil ich einfach, meine Leidenschaft ist Clownerie. Ich bin im Hobby professionell ausgebildeter Clown. Und dennoch ist der Clown genau das Symbol dafür, eben keine Rolle zu spielen, sondern mal alle Masken fallen zu lassen. Ich bin einfach ich. Ich bin Matthias. Und meine Immobilienfachvorträge halte ich genauso. Da ist mein Herz auf meiner Zunge. Und ich glaube, das ist auch so schon mal der große Tipp an alle. Werdet klar mit euch. Und versucht nicht bei den Mitarbeitern eine Rolle zu spielen. Ich bin so, wie ich bin. Und also wir haben so spaßeshalber einen Mobbingbeauftragten bei uns im Unternehmen auserkoren. Und ich sage manchmal, oh Gott, der Arme, ich glaube, der hat den härtesten Job im Unternehmen, weil ich spreche so, wie das, was mir jetzt gerade auf die Zunge kommt, das kommt auch raus. Und das sage ich genauso, weil ich so fühle. Und von daher glaube ich, ist das so der wichtigste Tipp. Und dann jetzt rein pragmatisch, ich habe eben auch mein Businessboard, in dem ich so meine Projekte miteinander klarziehe. Und da geht es immer darum, dass ich jeden Morgen mache ich eines. Und dafür brauche ich so jeden Morgen so circa eine Viertelstunde. Schaue ich mir morgens an, Also jetzt wichtig, ich muss alle shoppen. Ja, ich bin militant begeisterter Frühaufsteher. Ich liebe es, wenn morgens um 4:30 Uhr der Wecker klingelt und manchmal auch erst um 5, dann ist es, geht's spät los. Aber ich liebe es. Der frühe Vogel fängt den Wurm, ist ein Spruch, den ich absolut überzeugt ausspreche, weil genau so fühle ich es. Aber dann verwende ich morgens eine Viertelstunde, um zu schauen, was möchte ich heute Abend gerockt haben? Was sind so die Milestones? Was sind so die Dinge, die ich heute Abend umgesetzt haben möchte? Mit dem einen Kunde möchte ich diesen Vertrag abgeschlossen haben. Mit dem einen Mitarbeiter möchte ich dieses Projekt voranbringen. Heute Abend wird das und das erledigt sein. Heute Abend habe ich meine Wiedervorlagen sauber zu 100% aufgeräumt. Heute Abend habe ich eine Viertelstunde Buch gelesen. Whatever das auch immer ist. Heute Abend habe ich eine halbe Stunde Handstand trainiert. Heute Abend habe ich eine halbe Stunde Jonglage trainiert. Also über alle Lebensbereiche, Business wie privat, schreibe ich mir morgens kurz nieder in so einer ganz kleinen Liste im Trello. Wenn der Tag geil ist, dann habe ich heute Abend diese Punkte erledigt. Und dann gibt mir das eine Energie für den Tag, wo ich einfach nur, ich weiß genau, was ich zu erledigen habe. Und dann wird es einfach nur getan. Da kommen ein paar Dinge, die dann noch so zeitlich dazwischen rein, die plane ich mit ein. Aber ansonsten, ich weiß schon morgens, wie der Tag endet und das genieße ich.
Du, das ist schon ein wunderschönes Schlusswort. Aber natürlich machen wir noch nicht hier an dieser Stelle Schluss, denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere unbedingt mit dir ins Gespräch kommen möchte. Wie bist du denn am besten erreichbar?
Also total easy, also mh@vermieterwelt.de, einfach eine E-Mail schreiben, eine LinkedIn-Anfrage schicken. Also jeder, der mit mir einen Austausch möchte, einfach mal, der eine Frage hat, der irgendwo vielleicht auch einen kleinen Anschub braucht oder gerade irgendwo in der Sackgasse steckt, einfach mal kurz melden und dann machen wir einen kurzen Call und dann bin ich mir sicher, kann ich irgendeine Inspiration geben.
Und wie immer natürlich findet ihr auch wieder die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Also einfach kurz draufklicken, dann ist der Weg zu Matthias auch ganz kurz und gering. Matthias, ich muss unbedingt noch ein Thema ansprechen. Du hast vorhin mehrfach gesagt, ich bin einfach ich und der Clown, der steht auch für mich dafür, so maskenlos sich zu zeigen. Und genau das ist ja echt ein ganz, ganz großes Thema, weil gar nicht mal nur Führungskräfte, sondern natürlich generell viele Menschen, gerade in Deutschland, ja, verstellen sich, haben so dieses Gefühl, ich muss irgendwas darstellen. Wir erleben das ja auch insbesondere ganz viel auf Social Media. Wie hast du es denn für dich geschafft, dass du quasi deine Masken ablegst und einfach du selber bist?
Ja, also tatsächlich, deswegen habe ich auch da gesagt, der Clown ist für mich ja nicht ein Schminkkurs, wo ich mir eine rote Nase male und sage, so, das machen wir ein bisschen einen auf witzig, sondern tatsächlich, der Clown ist für mich Lebenseinstellung. Also einfaches Beispiel, ein Clown, jetzt der Horrorclown, den Amerika uns mal wieder katastrophalerweise geliefert hat, der hat damit eben nichts zu tun. Der echte Clown liebt alle Menschen. Das ist eine Grundeinstellung des Clowns. Der liebt sie einfach. Ob schwarz oder weiß, ob groß oder klein, ob hübsch oder hässlich, völlig egal, er liebt sie einfach. So, und das Zweite, der Clown ist der Akrobat des Scheiterns. Der spielt mit dem Scheitern. Und ich glaube, genau auf das Maskenthema, das du gerade ansprichst, Rebecca, da ist es genau, die Maske setzen wir ja nur auf, weil wir Angst vor dem Scheitern haben. Wir wollen die ganze Zeit heile Welt spielen und bloß nicht scheitern. Und wenn wir durch die Fußgängerzone laufen und wir stolpern, dann tun wir so, als hätte es keiner gesehen und es wäre ja gar nichts gewesen und es wäre auch gar nicht so schlimm. Wir fallen hin und tun uns höllisch schwer, aber erzählen der ganzen Welt, war gar nicht so schlimm, ist überhaupt kein Problem. Nein, 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 nein. Nein, aus dem Knie blutet, aber es ist gar nicht schlimm. Also wir wollen immer irgendwie heile Welt spielen. Und der Clown, der hat halt für sich entschieden, ich spiele mit dem Scheitern. Ich habe Lust auf Scheitern, weil aus dem Spiel mit dem Scheitern entsteht was Neues. Wenn ich stolper, dann finde ich vielleicht was Neues auf dem Boden. Und mit dieser Grundeinstellung geht ein Clown spielend durchs Leben und vor allem tut ein Clown eines nicht. Und ich glaube, das kann im Grunde auch das Schlusswort am Ende sein. Ein Clown ist absolut bewertungsfrei. Also er geht, scheidet aus der Bewertung. Und dementsprechend beispielsweise für einen Clown ist auch Lachen nicht was Schönes. Und weinen, was Schlechtes. So ist unsere Erziehung, so wurde unser Lebensmodell gebaut. Hey, wieso weinst du denn? Geht's dir schlecht? Ja, wieso, wenn ein Mensch jetzt gerade die Emotion weinen spürt, auch traurig sein spürt, dann lass ihn doch traurig sein. Das wird ihn dann zu was Neuem bringen. Und wenn der jetzt schallend lachen will, du kannst doch jetzt nicht so laut lachen, wir sind doch mitten in der Oper. Wenn der das Gefühl gerade spürt, warum darf der das nicht? In der Kirche dürfen wir nicht klatschen und all solche Dinge. Da wird uns ein Blödsinn auferlegt und der Clown tut einfach das, was er gerade fühlt. Und alles, was er fühlt und was gerade in ihm vorgeht, lässt er raus und genießt es und spielt damit. Und aus dem Weinen wird auf einmal wieder ein Lachen. Und aus der Angst wird auf einmal eine Neugierde und Mut und Freude. Und das ist quasi so diese Lebenseinstellung des Clowns, die mich so inspiriert hat, warum ich immer wieder, ich habe permanent die rote Nase bei mir. Und wenn ich dann auch mal in eine Sackgasse komme, dann hole ich mir kurz die rote Nase, lege mir die auf den Tisch und überlege, wie würde ein Clown jetzt genau mit dieser Situation umgehen? Und der würde damit spielen und der würde neugierig sein und der würde staunen und der wird sich freuen und der wird dabei tanzen und auf einmal entsteht was Großes, Neues.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche angekommen. Mich interessiert natürlich brennend, was hast du dir hieraus mitgenommen? Wenn du magst, dann mir doch gerne eine Nachricht. Und vor allem wichtig, wenn du das Thema deine eigene Führungsstärke weiter verfolgen möchtest, dann trag dich doch jetzt völlig unverbindlich auf der Warteliste für die Masterclass aus Empathie wird Führungsstärke ein. Was bedeutet das für dich? Völlig unverbindlich für 0 Euro. Du bekommst einfach dann alle Informationen zugeschickt, sobald es mehr dazu zu sagen gibt, damit du für dich final eine Entscheidung treffen kannst. Ich habe auf jeden Fall einiges Spannendes für dich geplant für diese Masterclass, deswegen es lohnt sich. Melde dich an und abonniere natürlich auch diesen Podcast hier, damit wir uns nächste Woche wiederhören. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei, die Impulse, die du dir hier heute mitgenommen hast, in deinen Alltag zu integrieren, damit dort wieder neue Ergebnisse entstehen. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald, deine Rebecca.